Ja, hallo, wir sind wieder on board, DZPG Academy, hier mit unserem Podcast-Format und ich freue mich heute ganz besonders, Professor Peter Falkey am Mikrofon mir gegenüber, aber in seinem Studio in München sitzen zu haben. Peter, ich freue mich, dass wir heute gemeinsam sprechen dürfen über dich als Person, warum und wie du in das Fach Psychiatrie und Psychotherapie gekommen bist, dann natürlich zu erfahren, wie sich über die vergangenen Jahre dein Standort entwickelt hat mit ja doch einer ganzen Reihe von unterschiedlichen, nicht nur Personen, sondern auch Institutionen. Und als letzten Punkt wollen wir heute auch natürlich in deiner aktuellen Funktion dich gerne auch befragen als Sprecher gemeinsam mit Silvia Schneider des DZPGs. So, und ich würde gerne starten, Peter, mit der Frage, wann hast du denn zum ersten Mal dran gedacht, in das Fach zu gehen, was du jetzt seit vielen Jahren auch schon maßgeblich mitgestaltest?
Ja, erstmal, lieber Stefan, vielen Dank für die freundliche Einladung und Moderation. Ja, auf deine erste Frage. Ich komme eigentlich aus der Neuroanatomie. Ich habe schon im zweiten Semester eine sehr gute Neuroanatomie-Vorlesung gehört von meinem dann später Doktorvater. Der war Doppelfacharzt, war Neurologe und Psychiater und Neuroanatom und konnte sozusagen mit beiden Händen mit Kreide Modelle zeichnen. Das hat mich wirklich beeindruckt und er hat Patienten mitgenommen in die Vorlesung, was auch ganz ungewöhnlich war. Und ich hatte dann schon im ersten Semester das Gefühl, ja, ich möchte gerne etwas über Gehirnfunktion. Wie funktioniert das eigentlich, wenn Menschen denken, wenn Menschen fühlen? Und ich bin dann gleich im ersten Semester zu ihm hin und habe ihn gefragt, ob ich bei ihm eine Doktorarbeit machen könnte. Gut, er hat dann freundlich, wie er war, hat er gesagt, ja, das ist ja nett, aber machen Sie doch erstmal ein Seminar bei mir. Dann habe ich bei einem seiner Assistenten ein Seminar gemacht und habe eine Seminararbeit zum Thema Morbus Parkinson geschrieben. Ich erinnere mich, meine Bude war voll mit Literatur. Ich habe wahrscheinlich 80% der Dinge gar nicht verstanden, die ich da gelesen habe, aber habe die gemacht, die war auch sehr gut und habe ich sie abgeliefert und dann bin ich wieder zu ihm hin und sage, ja, jetzt habe ich die Seminararbeit gemacht und so weiter, ich würde gerne eine Doktorarbeit machen. Gut, dann dachte er, na, der ist aber zäh und hat mich dann zum Assistenten gebracht, der mich auch später eigentlich promoviert hat, Bernhard Bogartz, der dann Ordinarius wurde in Magdeburg. Und ja, der hat gesagt, ja, eine Doktorarbeit habe ich aber nur im Bereich, also fragte, ne, Parkinson interessiert, ja, aber nur im Bereich der Schizophrenie. Da habe ich gesagt, warum nicht? Das ist ja eine Denkstörung, wusste ich ja so. Ne? Und das wird mich ja interessieren. Und so habe ich angefangen. Eigentlich recht früh, während meines Studiums parallel, habe ich mich mit hirnstrukturellen Veränderungen bei eben psychotischen Erkrankungen beschäftigt, habe sehr viel sozusagen auch am Wochenende, im Urlaub und so weiter gemacht und erinnere mich, dass das gerade bei den Psychosen eigentlich langweilig war. Ne? Man hat ins Gehirn geguckt und hat eigentlich nicht viel gefunden. Ich bin dann immer auf den Dachboden gegangen, da gab es die große Hirnsammlung und ich habe dann zum Beispiel bei demenziellen Erkrankungen geguckt, weil da konnte man sofort sehen, da passiert etwas, nicht? Also im Sinne einer Pathologie. Was mich auch beeindruckt hat, aber bei den Menschen mit einer Schizophrenie, dass die Dokumentation, die klinische Dokumentation schon, ich sag jetzt mal, traurig war und auch besonders, sagen wir mal, gezeigt hat, die sind sehr krank. Und dann hat man ins Gehirn geguckt, denkt, wie kann denn das sein? Ich erinnere mich, dass ich so kleine Notizen bei meinen Zählungen gemacht habe, immer am Rand besonders, und habe dann schon früh hingeschrieben, Verbindungsstörung, so nannte ich das damals, Fragezeichen, weil ich gedacht habe, naja gut, also wenn die Zellen einigermaßen intakt sind, ja, dann muss ja irgendwas anderes, ja, wenn die Leute so profund, gut, lange Rede, kurzer Sinn, hat dann meine Promotion abgeschlossen, mein Medizinstudium, und im letzten Jahr meines Medizinstudiums war ich dann ein Jahr in London bei Tim Crow, das hat auch Bernhard Bogartz sozusagen vermittelt Und da habe ich richtig nochmal einen Schwung bekommen. Das war einfach für mich ein Eldorado. Ja, sehr flache Hierarchien. Die hatten aber damals schon einen Scanner. Die haben ein Tiermodell gemacht. Die haben biochemische Untersuchungen gemacht. Aber was mich sehr beeindruckt hat, war diese sehr enge Verzahnung zwischen Klinik und Forschung. Um 11 und um 4 hat man sich in der Mitte zwischen den Labors und der Klinik getroffen auf eine Tasse Tee oder Kaffee. Und das fand ich enorm anregend, nicht? Dass man auf der einen Seite, wenn man gerade einen Patienten untersucht hatte oder dort geholfen hatte und man ging dann Kaffee trinken, dann kam der Molekularbiologe und sagte, ich habe da einen ganz interessanten Linkage-Befund. Dann hat er das einem erklärt. Und das fand ich für mich einfach ein wunderbares Modell, Wissenschaft zu machen. Bin dann zurück nach Deutschland und habe dann sozusagen, bin ich eingetaucht gleich in die Psychiatrie, weil ich wusste nicht, will ich Neurologe werden oder Psychiater werden? Es musste was mit dem Gehirn sein. Und bei der Neurologie damals fand ich die Wissenschaft nicht so spannend. Das war sehr periphere Neurologie. Und dann hat mir Bernhard Bogertz, und das war der Einstieg, gesagt, hör mal zu, mach doch ein Jahr Psychiatrie, dann kannst du immer noch in die Neurologie gehen. So bin ich in der Psychiatrie gelandet.
Jetzt hast du den Namen schon häufiger genannt und benannt. Wir waren noch nicht beim Ort. Wo hast du gestartet?
Düsseldorf.
Genau. Und Düsseldorf war für dich ja der Einstieg ins Medizinstudium, glaube ich auch, ne? Und nachher in den Beruf. Und ich würde gerade noch ein kurzes Stück zurückfahren mit unserer Zeitmaschine. Das Motiv für dich, Medizin zu machen, kannst du da noch was zu sagen?
War eigentlich ein Freund der Familie, der sozusagen, wir waren als Familien im Urlaub und der war Internist. Und wir nannten das Osterspaziergänge und wir haben uns über alles unterhalten und ich habe ihm dauernd über Medizin erzählt. Und irgendwann hat er mich gefragt, ja, hör mal, willst du nicht Medizin studieren? Ja, ich sag, warum nicht? Also es war einfach irgendwie schon mit 14, 15 hatte ich das Gefühl, das würde ich gerne machen. Also Menschen verstehen und wenn sie krank sind, ihnen helfen. Das war so ein Grundgefühl. Und der hat es verstärkt. Und der hat eigentlich auch das mal benannt. So bin ich eigentlich bei der Medizin gelandet.
Und jetzt haben wir zwei Orte schon auf deinem Biografiestrahl, nämlich Düsseldorf und London. Ich habe gelesen, dass es dich durchaus nochmal nach England gezogen hat. Genau, vielleicht kannst du von der Zeit, weil das war ja durchaus auch eine etwas längere Zeit, berichten.
Na gut, die Londoner Zeit, das ist die England-Zeit, das ist ein Jahr gewesen im Endeffekt. Im Endeffekt war das sozusagen eigentlich mein PJ, ja? Aber ich habe das eigentlich im Wesentlichen bei Tim Coe verbracht. Ich habe aber tagsüber, wenn ich mal so sagen darf, da die Innere gemacht, ja, und in einem großen Teaching Hospital, Hammersmith Hospital, das fand ich auch sehr beeindruckend. Aber eigentlich muss ich fairerweise sagen, ich bin dann immer im Bus oder U-Bahn und bin dann abends auch in dieser Zeit immer ins CRC, das ist also praktisch das Institut gewesen von dem Crow, und habe dann angefangen und habe dann meinen letzten Abschnitt meines PJs habe ich dann in der Tat rein bei ihm gemacht. Also eigentlich, das ist eine Zeit, ein ganzes Jahr gewesen.
Okay. Ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, ich habe nämlich auch diesen Studienabschnitt am Queen's gemacht und war von daher auch damals schon begeistert, mit welcher Präzision und Verständnis die Kollegen, die neurologischen Kollegen an der Stelle, jeden kleinsten Reflex rausgekitzelt haben. Und das auf der anderen Seite fand ich zumindest auch in einer durchaus einem Umgang mit Patientinnen und den Angehörigen, die respektvoll war. Also das war auch für mich damals eine wichtige Zeit. Genau. Ja, aber dann zurück, hast gerade gesagt, ein Jahr Psychiatrie und dann war ja die Frage Neuro oder Psychiatrie.
Ja, und dann bin ich eingestiegen und dann war halt ein großer Glücksfall für mich, dass Bernhard Bogertz einen DFG-Antrag durchbekommen hatte und da gab es eine Personalstelle und dieser Antrag war dafür da, eigentlich ein noch anatomisches Projekt durchzuführen. So. Und dazu brauchte es natürlich auch ein entsprechendes neurohistologisches Labor. Und er fing dann als junger Oberarzt an in Düsseldorf bei Heinrich und fragte mich, dann komm noch mit, da machst du das Jahr Psychiatrie und du hilfst mir beim Aufbau des Labors. So, und da habe ich dann einfach so eigentlich in einem Raum angefangen, wo nur Müll war, aufgeräumt und Fenster geputzt. dann die Labormöbel vermessen und dann wirklich ein schönes histologisches Labor aufgebaut. Und das war auch eine sehr gute Zeit, weil damals haben die dort gearbeitet von 8 bis 13 Uhr. Und dann gab es 2 Stunden Mittagspause, weil das war Landes- und Hochschulklinik, ist man nach Hause gegangen. Und ich habe das dann immer so gemacht, bin 13 Uhr ins Labor und bin 16 Uhr zurück und bin aber dann bis 19 Uhr geblieben. Die anderen sind dann um 18 Uhr gegangen. Und das war schon recht früh für mich, diese Mischung, ja, die hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also morgens die Patienten zu untersuchen und dann eben auch im Labor weiterzuarbeiten, zu gucken, dass die MTAs die Schnitte machen, die ersten Schnitte dann auszuwerten. Wir haben ja ganz Hirnschnitte gemacht, haben dann eine Hirnsammlung aufgebaut. Also zumindest die Basis ist dort gelegt worden, die ist heute in Magdeburg, hat Bernhard Bogers mitgenommen. Und dieses Projekt war 2 Jahre mit einer 2-jährigen Option zur Verlängerung, so dass ich 2 Jahre voll wissenschaftlich tätig war und sozusagen 2 Jahre halb, also halb auf Station. Und das war die Basis eigentlich für ja meine Habilitation. Ja. Also da war nach einem Jahr, dann habe ich mir auch überlegt, habe ich gedacht, machst du mal weiter, machst du mal 2 Jahre Psychiatrie. Und dann war es eigentlich Kurt Heimrich, der kam dann und gesagt, Herr Falkey, Sie haben das Zeug, ich könnte mir vorstellen, Sie zu habilitieren. Und dann habe ich gedacht, okay, also wenn die denken, dass du hier was bringen kannst. Und dann habe ich mich intensiver klinisch mit Psychiatrie. Also ich bin vom Hirn gekommen und habe dann intensiv angefangen, mich mit der Klinik auseinanderzusetzen und habe dann wirklich Feuer gefangen. Eine Liebe entwickelt, ja, zum einzelnen Patienten, zu den Krankheitsbildern und so weiter. Und eben auch diese Verbindung, das hat mich ein Leben lang ja eigentlich begleitet. Ja, also im Prinzip immer Lust am wissenschaftlichen Verstehen, aber auf der anderen Seite vor dem Patienten zu sitzen und zu denken, das verstehst du jetzt nicht. Oder, was ich auch immer wichtig finde, dass man dann doch ein gewisses Konzept hat und sagt, aha, der ist erkrankt mit 18, dann gab es sozusagen eine gewisse Resilienzphase, ne, dann kam aber sozusagen nochmal Probleme mit der Freundin dazu oder im Studium. Und einfach auch den Verlauf zu sehen, das hat mich dann auch besonders fasziniert. Und da immer die Biologie drunter, also was passiert denn da eigentlich? Ne? Was kompensiert, was hilft, was macht ein Hirn plastisch? Also, aller Kürze.
Und jetzt haben wir ja auch jüngere Kollegen, Kolleginnen, Early Career Scientists, die ja auch häufig brennen für ein Thema, dann aber natürlich auch mal Rückschläge verarbeiten müssen. Und deswegen auch so an dich die Frage, was ich beeindruckend finde bei dir ist ja, dass du, ich sag jetzt mal, Dinge auch aufgebaut hast in jungen Jahren. Also von daher jetzt gar nicht in eine Position sozusagen, wo es schon etabliertes Labor gab und du sozusagen einer von vielen war. Trotzdem im Rückblick, ich meine, es ist ja vieles oder das meiste bei dir rot gegangen, sonst wärst du nicht da, wo du bist. Aber im Blick zurück gab es auch Momente, wo sich ja Hürden oder zumindest für eine Zeit auch mal eine Sackgasse auftat.
Naja, also ich sag jetzt, also meine erste Hürde war, als ich mein erstes Paper Bernhard Bogertz gegeben habe, hat er das überarbeitet und dabei mal mehr rot als sozusagen noch Schrift. Und ich war entsetzt, weil ich dachte, ich hätte ein gutes Paper geschrieben. Und dann hat er mir auf die Schulter geklopft und das war ganz wichtig und hat gesagt, mach dir nichts draus. Ich habe es nur genau angeschaut, aber es ist ein gutes Paper. So. Und diese Mischung war, glaube ich, ganz wichtig, um über dieses Entsetzen hinwegzukommen. Ich denke, für mich ein wichtiger, aber das hat gut funktioniert, war, als Kurt Heinrich in Ruhestand ging und dann Wolfgang Gebel übernahm dann Düsseldorf. Und das ist ja schon immer dann schwierig, nicht? Neuer Chef, wo setzt er seine Schwerpunkte? Da habe ich dann schon auch überlegt, kann ich da bleiben? Aber da habe ich Glück gehabt, dass ich von Anfang an gut mit sozusagen den Inhalten, mit ihm als Person zurechtgekommen ist. Er hat mich ja auch habilitiert. Und ich glaube, das war so etwas. Das andere, wo ich heute retrospektiv sagen muss, kann man vielleicht anders machen. Ich denke immer wieder im tiefsten Inneren, hätte ich vielleicht anders. Ich hatte dann nochmal die Möglichkeit, in die USA zu gehen, 2 Jahre. Aber dann war sozusagen der Chefwechsel ganz frisch und dann hieß es, naja, wir brauchen Sie als Oberarzt und so weiter. Dann habe ich gedacht, das machst du irgendwann mal. Da kann ich immer nur den Tipp sagen, also wenn man das Gefühl hat, man möchte gerne einen Auslandsaufenthalt oder in eine andere Arbeitsgruppe gehen, tut's. Weil das bringt enorm viel. Ich sehe das hier an den jungen Leuten, die ich begleiten darf. Und heute noch zehre ich von meinem Jahr London, ja, wo ich sage, es ist einfach für mich beeindruckend gewesen, diese tollen Wissenschaftler auch mit denen zu interagieren, ins Labor zu gehen, dann einfach mal selber auch zu messen oder selber sozusagen an einem Paper mitzuarbeiten. Das fand ich also wirklich sehr schön. Und eine ganz andere Kultur des Arbeitens. Du hast ja gesagt, Queen Square, ja. Und das würde ich sagen, eigentlich diese ein, zwei Jahre USA, die hätte ich mir eher zwei oder mehr, hätte ich mir im Nachhinein habe ich gedacht, boah, das hättest du auch nochmal mitgenommen, um einfach auch nochmal eine ganz andere Welt kennenzulernen. Ja, aber du hast ja gesagt, wo gibt es Widerstände? Naja, gut, das sind dann die ersten abgelehnten Anträge oder das erste Paper, was abgelehnt wird, ist eine wichtige Sache. Das andere ist, glaube ich, wenn man Themen anpackt, die nicht Mainstream sind, und dann kommt die erste Kritik, da kann ich vielleicht eine kurze Story, ich erinnere mich, ich habe meine Habilitation abgegeben und hatte einen der Gutachter, nenne den Namen nicht, und der hat sich das angeguckt und meinte dann am Schluss, ja, das ist schöne Arbeit, kann ich unterstützen. Und meinte er dann wortwörtlich, aber das mit der Schizophrenie, das führt zu gar nichts, Herr Falke. Sie müssen Demenzforschung machen, da kennt man wenigstens die Ursachen. Und dann kann man sich langhangeln, da gibt's eine Neurobiologie. Bei der Schizophrenie kennt man nichts. Und ich erinnere mich mit diesem Gefühl, wie ich aus seinem Zimmer rausgegangen bin und habe gesagt, du blöder Kerl, und ich bleibe doch bei der Schizophrenie. Und habe natürlich dieses Problem, nicht, was wir ja alle kennen, dass es eben schon eine recht komplexe Erkrankung ist und mit drin Risikofaktoren und so weiter. Aber ich habe das dann so für mich behalten. Und auch bei Entscheidungen, Wendungen, ich habe dann angefangen, mich vor 15 Jahren mit dem Thema Sport zu beschäftigen, Sport und Psyche. Da haben mir viele Leute gesagt, was soll denn das? Das ist ja überhaupt, das ist kein Medikament, das ist keine Psychotherapie, was soll das denn? Ja, heute ist das etablierte Literatur, nicht nur unsere Sachen, sondern eben. Ne? Also ich glaube, dass man dem folgt. Oder das ganze Thema Inflammation, nicht? Da hat man mir ja auch immer gesagt, Mensch, Peter, Psychose ist Inflammation. Ich habe gesagt, nee, wenn ihr mich fragt, ist das eher gestörte Plastizität. Und das hat mich eigentlich ein Leben lang begleitet bis heute. Ja, wahrscheinlich ist es eine Untergruppe. Aber das sind so Dinge, da habe ich mir dann immer gesagt, war ich froh, dass ich genug Schwung hatte, sozusagen die eigene Idee und auch die Kritiken, die wohl gemeint waren. Also ich kann nicht sagen, dass es böse, aber es wohl gemeint war. Aber einfach zu sagen, nö, ich entscheide es für mich und dann ist das in Ordnung. Und natürlich bringt das einen dann auch zum Grübeln und auch in gewisse Täler, wo man dann sagt, liege ich richtig, ja? Und plötzlich der Nachbar, der Konkurrent, plötzlich hat der ein besseres Paper als man selber. Liege ich richtig mit dem Thema und so weiter? Ich sag immer wieder, folgen Sie Ihrer Intuition, folgen Sie dem Gefühl. Natürlich, man muss auch bereit sein, wenn eine Hypothese, sag ich mal, tot ist, ja, dann muss man die halt auch beerdigen, muss man was anderes machen. Aber ansonsten finde ich es immer ganz wichtig, einfach auch sich treu zu bleiben und zu sagen, ja, ich mache gute Wissenschaft, guck, wie weit ich komme und bei aller Kritik bleibe ich dabei.
Genau, und noch sind wir in Düsseldorf, aber du hast dich ja auf den Weg gemacht und zwar über mehrere Stationen und dann auch mit den nächsten Stationen ja auch mehr Verantwortung übernommen als entsprechender Klinikdirektor. Die nächste Station bei dir war ja Homburg-Saar. Nee,
ich war vorher noch 6 Jahre in Bonn. Da war ich ja C3-Professor. Und das ist auch, darum füge ich es ein, darum ist es eine wichtige Station, weil ich sag mal, in Düsseldorf selber habe ich ja mit Bernhard Bogartz 10 Jahre zusammenarbeiten dürfen, bin dann nach Bonn gegangen und da muss man fairerweise sagen, dass sozusagen meine hirnbiologischen Interessen ergänzt wurden durch eigentlich ein Reichtum an genetischer Forschung durch Wolfgang Mayer und seine Arbeitsgruppe. Und da habe ich eine eigene Arbeitsgruppe, eigene Drittmittel eingeworben und habe von Wolfgang Mayer auch sehr viel gelernt über internationale Vernetzung, Großanträge schreiben und so weiter. Insofern war das für mich eine prägende Zeit. Und dann kommt Homburg-Saar, das war dann mein erster großer Ruf mit 41. Und ja, da bin ich auch sehr dankbar. Das waren 4 Jahre in einer relativ kleinen Fakultät, aber da habe ich auch viel gelernt. Habe auch viel gelernt sozusagen, wie man, ich sag jetzt mal, so eine Klinik erfolgreich führt. Auch wie man Forschungsinfrastrukturen aufbaut, nicht? Also da hatte ich auch die Möglichkeit und habe auch Leute mitgenommen. War eine gute und prägende Zeit, muss man sagen.
Genau, und es ging ja dann, wie du sagst, schon bald von Homburg-Saar noch weiter.
Dann ging es weiter.
In den Norden.
Nach Göttingen. Ja, das hat mich besonders gefreut, muss ich sagen, weil ich kannte natürlich von Bonn eine gewisse Größe. Homburg war da kleiner, aber wie gesagt, klein und fein. Göttingen natürlich für mich faszinierend, auch überschaubar. Man konnte alles mit dem Fahrrad erreichen, was ich, man ist vom Dekanat rübergefahren, zum Präsidium, hat schnell was abgegeben und so weiter. Es ging alles mit dem Fahrrad. Und die Nähe der Max-Planck-Institute. Ja, also hinter unserer Klinik oder je nachdem, wie man es ordentlich, gab es das Max-Planck-Institut für experimentelle Medizin. Und da muss ich sagen, dass ich, das hat auch nochmal meine Göttinger Zeit sehr bereichert. Die hatten ein Seminar alle 14 Tage, da bin ich gerne hingegangen, habe am Anfang wahrscheinlich sehr wenig verstanden, aber nach und nach. Und wir haben eine gemeinsame Forschergruppe beantragt und auch durchbekommen. Und da war, denke ich, auch die Unterstützung von Leuten wie Klaus Aminave oder so ganz wichtig. Und Göttingen war für mich eine sehr gute, dichte Zeit. Wir haben dann den DZNE-Standort dort beantragt, auch durchbekommen. Ich habe eine Forschergruppe dort beantragt und durchbekommen. Ja, und dann nach 6 Jahren oder 5 Jahren habe ich den Ruf halt nach München bekommen.
Und du hast ja noch ein Stichwort gerade benannt, Max Planck, weil du nach München gewechselt bist, an die LMU dort. Jetzt sicher eine der bedeutendsten und größten und relevantesten psychiatrischen Lehrstühle. Aber, und das wirst du uns vielleicht auch noch erzählen können, weil das wäre ja eigentlich schon genug, aber für Peter Falk, genau, dann doch nicht. Aber vielleicht erstmal so, was war neben der Größe und der Relevanz und der Historie dieser neuen Herausforderung für dich besonders spannend an München? Vielleicht kannst du das nochmal sagen.
Also ich sag immer, fast es, ohne dass sich da irgendein Standort in irgendeiner Art und Weise, ich sag mal, nicht ausreichend gewertschätzt wird. Aber für mich war Homburg Kreisliga, Göttingen Bundesliga und München Champions League. Und wodurch definiert sich das? Aus meiner Sicht exzellente Köpfe, ja, sehr gute Strukturen, ja, Forschungsstrukturen. Und ich fand immer von Anfang an eine sehr konstruktive, aber auch natürlich kompetitive Atmosphäre. Und also die Klinik selber war für mich immer, München war ein Traum, so nach dem Motto, also da wird wirklich tolle Forschung gemacht, ja. Wir haben immer geguckt, was Hippius macht und so weiter, was Möller macht. Das war sozusagen immer was Besonderes. Und das habe ich auch sehr schnell gesehen. Also einfach die hervorragenden auch Köpfe zum Beispiel der Oberärzte, aber auch in den benachbarten Disziplinen, die hervorragenden auch Infrastrukturen und Köpfe dort. Und das, was ich auch wirklich faszinierend fand, diese Breite, nicht? Also wir hatten da zum einen die TUM, wo wir von Anfang an gute Verbindung hatten, LMU, dann sozusagen Helmholtz, ja, auch Reichtum an Methoden und Personen und dann schließlich Max Planck. Und ich meine, gibt in Deutschland nur einen einzigen Standort, der ein Max-Planck-Institut für Psychiatrie hat, das ist halt München, war für mich von Anfang an einfach super. Also das und das ist ja alles, ne, gut erreichbar, ja. Und das hat sich dann eigentlich ausgezahlt. Und da habe ich das nochmal gesehen, als wir den DZPG-Antrag gestellt haben, also Deutsches Zentrum für Psychische Gesundheit für den Standort München-Augsburg. Da haben wir dann gleich, oder ich habe dann gleich gesagt, ja, da müssen diese Plattformen rein. Und da haben wir dann gesagt, okay, wir nehmen 5 rein. Da war dann TUM, LMU, Max Planck, Helmholtz und wir haben noch die dann gerade im Aufbau befindliche Uni Augsburg dazu genommen. Darum ist das ja auch der Standort München, Augsburg. Und das finde ich nach wie vor wirklich toll, einfach in einer Umgebung zu sein, wo es für jedes Thema wirklich interessierte, gute Leute gibt und wo es auch eine wirklich gute Förderung gibt. Also für Etablierte, aber insbesondere auch für Jüngere.
Und jetzt hast du schon ganz elegant den Bogen gespannt in die DZPG-Welt und wie es dazu kam. Man kann natürlich auch immer sagen, ja, München musste liefern, weil das war schon auch einer der gesetzten Standorte. Aber du hast es ja gerade sehr beschrieben, wie sozusagen diese einzelnen Institutionen gut mit komplementärer Expertise wahrscheinlich auch zueinander passen. Und vielleicht kannst du noch so uns teilhaben lassen an der Antragstellung, an der Ideesetzung sozusagen von München aus.
Ja, wir haben dann, also ich habe von Anfang an breit versucht einzuschließen. Also beispielsweise an der LMU haben wir auch gleich gedacht, die haben ein hervorragendes Department für Psychologie gesagt, die sollen dazu. Wir haben die Kinder- und Jugendpsychiater sozusagen angesprochen. Ja, ich wusste, dass in der TUM die Psychosomatik mit dabei ist. Also es war mir wichtig sozusagen, dass alles, was Psych ist, angesprochen ist. Ja, sind auch dazu gekommen. Und wir haben dann überlegt, gibt es irgendeinen Kern, der uns alle verbindet? Ja, wir nannten das dann den Kreis. Und wir haben dann gesagt, das, was München stark macht, sind zum einen die Grundlagen. Ja, also beispielsweise Max Planck selber, ja, mit Gen-Umwelt-Interaktion beispielsweise. Und dann haben wir gesagt, als nächstes prädiktive Medizin, ja, also präventive und prädiktive Medizin, also beispielsweise Nikos Kotsouleas, aber auch andere. Und dann haben wir gesagt, okay, aber dann auch die Translation beziehungsweise Implementierung zum einen in klinische Studien und zum anderen in Leitlinien. Und da kam natürlich die TUM mit Stefan Leucht und anderen ins Spiel. Und das hat aus unserer Sicht hat uns sehr viel, ja, wie soll ich sagen, Diskussion, Stoff gegeben und so weiter. Wo im Kreis sind wir dort? Ja, was sind es? Und wir haben dann auch versucht, wirklich mit 7 Projekten diese Breite abzubilden. War ein intensives Ringen plus die Infrastrukturen. Aber das war's, dass wir gesagt haben, die Grundlagen mit einem präventiv-prädiktiven Ansatz rein in die Implementierung. Das haben wir gesagt, damit bilden wir eigentlich relativ viel von dem ab, was München bieten kann.
Jetzt haben wir ja vorhin schon gestreift, Max Planck, und du hast dann nicht nur die Nähe gesucht, sondern wurdest dann auch gebeten, Verantwortung zu übernehmen. Vielleicht kannst du das auch nochmal für den Nicht-Münchner beschreiben, was das Besondere gerade an diesem einzigartigen Max Planck in München ist.
Ja, das war wie vieles in meinem Leben eben auch Glück. Also da war halt eine Situation, wo die Klinik im Institut sozusagen einen neuen, sagen wir mal, ärztlichen Leiter brauchte, auch relativ schnell. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir mit Elisabeth Binder schon ein gutes Verhältnis, auch viel diskutiert in Bezug auf die Entstehung des DZPGs. Und dann hat sie mich gefragt, was man da machen kann. Und ich habe nicht lange überlegt und habe gesagt, naja, also kommissarisch kann ich euch da schon helfen. Nur muss man fairerweise sagen, ich habe mir unter dem Kommissariat so 1-2 Jahre vorgestellt. Danach hat das Kommissariat von 19 bis 24 gedauert, also 5 Jahre. Aber das muss ich sagen, ich empfinde das als ein besonderes Privileg, dass ich beide Welten kennenlernen durfte, die einer exzellenten, sagen wir mal, Universitätsklinik auf der einen Seite mit der Breite, die das natürlich hat, von Sucht über affektive Erkrankungen bis hin zu Demenz, Psychosen, mit Lehre und allem, was dazugehört, was wir von unseren Kliniken kennen. Und dann ein Forschungsinstitut, ja, also mit einer hervorragenden Grundlagenforschung, mit Spitzenforschern. Und da gibt's eine Klinik dazu. Ja, gibt's ja sonst nicht. Ne? Normalerweise, wenn man irgendwo im Ausland, da gibt's vielleicht eine Tagesklinik oder es gibt eine Ambulanz, da werden die Patienten rekrutiert für klinische Studien. Oder es gibt, ja, wir kennen das ja, super große klinische Zentren und die haben im Keller irgendwelche Forscher. Ich sag's jetzt mal etwas polarisiert, ja. Und hier ist es einfach, ich sitze da auch im Augenblick, ist mein MPI-Tag, Freitag. Und das ist aus meiner Sicht, ja, jetzt neben mir sitzt Elisabeth Binder, schräg gegenüber Nadine Gogolla. Ja, die eine beschäftigt sich mit Genumwelt, die andere sozusagen mit Tiermodellen, Verständnis von Angstkreisläufen etc. Und wenn alles gut geht, kriegen wir auch noch einen vierten Direktor. Das ist natürlich einfach nochmal ganz anders. Ja, da spielt einfach Wissenschaft auch nochmal in einer viel höheren Dichte. Und darüber natürlich auch, ja, ich finde es einfach sehr stimulierend. Ich finde beide Bereiche toll. Und dass ich dann 2 Tage die Woche hier sein darf und 3 Tage die Woche sozusagen an der LMU, ist für mich ein besonderes Geschenk. Das muss ich einfach so sagen.
Jetzt waren wir gerade bei der Entwicklung des DZPGs. Ich würde es aber gerne noch auch in einen anderen Kontext stellen, der, glaube ich, dich auch besonders ausmacht, weil du auch ein großes Interesse an internationalen Netzwerken hast und insbesondere durch deine Verantwortung auch an verschiedener Stelle, insbesondere im europäischen Kontext, ja aktiv bist. Wie hast du diese Welt mitentwickelt und wie passt sie sozusagen zu der anderen Welt, über die wir gerade gesprochen haben?
Ja, vielleicht ist ein bisschen der Hintergrund, wissen vielleicht viele, der ein oder andere nicht. Ich habe ja ungarische Wurzeln. Also meine Eltern sind 56 aus Ungarn raus. Aber die sind schon zweisprachig aufgewachsen, deutsch-ungarisch. Ich bin auch zweisprachig aufgewachsen. Und für mich war das Internationale immer ein Teil des Grunderlebens. Also wenn wir irgendwo uns als Familie getroffen haben, hat man sich Englisch unterhalten. Warum? Weil ein Teil kannte kein Ungarisch und ein Teil konnte kein Deutsch und also war Englisch die verbindende Sprache. Also international denken und europäisch denken, wenn ich das so sagen darf, das habe ich früh so kennengelernt. So, dass das für mich eigentlich auch immer sehr verständlich war, die deutsche Psychiatrie im europäischen oder auch im größeren Kontext zu sehen. Auf der einen Seite zu verstehen, wie macht ein Engländer Psychiatrie, wie macht ein Franzose Psychiatrie und so weiter, ein Italiener. Ja. Und auf der anderen Seite natürlich auch zu gucken, dass das, was wir, was uns ausmacht als deutsche Psychiatrie, also wir haben ja eine lange Tradition, die ja gerne vergessen wird, nicht? Auch zum Beispiel Entwicklung gewisser psychopathologischer Kriterien, Klassifikationssysteme und so weiter. Ja. Brauchen wir ja nur Alzheimer zu nennen, Kreplin zu nennen und viele, viele andere, Griesinger und wie sie alle heißen. Da auch auf dieser Basis einfach zu arbeiten, zu denken und sich dessen auch bewusst zu sein. Das fand ich immer für mich auch wichtig. Aber umgekehrt auch immer zu gucken, was macht denn der andere? Wie kann denn das sein, sozusagen, dass, du hast vom Queen Square gesprochen, da gibt's das IOPP, ja, also Institute of Psychiatry, Psychotherapy, und ich glaube Clinical Neurosciences heißt das jetzt, die haben 300 Millionen Drittmittel, nicht? Das ist einfach, da gibt's nichts, was nicht Exzellenz ist, ja? Wie machen die das? Das würde mich immer interessieren. Oder NIMH, National Institute of Mental Health, ja? Unter Weinberger, aber auch anderen, habe ich immer gedacht, Mensch, super, ja? Was das für Papers sind und so weiter. Also, das waren beide Aspekte. Auf der einen Seite zu ruhen auf dem, was wir aufgebaut haben als deutsche Psychiater und zu schauen, was die anderen machen. So, das ist für mich eigentlich auch, ich habe das gerne gemacht, nicht? Ich war ja auch 2 Jahre EPA-Präsident. Das ist einfach sehr bunt. Ich bin jetzt Präsident der World Federation of Societies of Biological Psychiatry. Da sieht man nochmal eine etwas andere Perspektive. Aber es geht aus meiner Sicht immer eigentlich darum, letztendlich psychische Erkrankungen besser zu verstehen, besser zu behandeln. Und dieses Interplay zwischen Klinik und Forschung, das hat mich national, europäisch, weltweit immer sehr, sehr interessiert.
Und an der Stelle können wir, glaube ich, auch den Bogen nochmal schlagen zum Gesamtnetzwerk DZPG, wo du ja derzeit in charge bist, zusammen mit Silvia. Und vielleicht kannst du gerade so Stand sozusagen, wo stehen wir derzeit und was wären so deine Impulse, Ideen, wo es noch hingehen könnte?
Ja, vielleicht so 3 Sachen, die mir da spontan einfallen. Das eine ist, ich glaube, für mich ist das DZPG eine ganz besondere Chance, dass wir mit dem Thema psychische Erkrankungen halt in die Liga der Erkrankungen kommen, die offensichtlich ein Gesundheitszentrum bekommen dürfen. Ist ja nicht alle Erkrankung. Und somit, finde ich, kriegen die psychischen Erkrankungen auch nochmal eine Anerkennung. Wo ich immer so das Gefühl hatte, wie es nur die 6 Zentren gibt, gedacht, wo sind eigentlich die psychischen Erkrankungen? Ja, das ist der eine Aspekt. Der zweite ist, wofür hat man uns eigentlich eingerichtet? Und das ist ja auch so ein bisschen die Diskussion, gut, wir werden begutachtet erst Mitte 29, aber trotzdem, wir haben uns ja auf den Weg gemacht und müssen da auch, sagen wir mal, Schritt für Schritt hinarbeiten. Es ist Translation. Es ist sozusagen die Arbeit, die es erlaubt, von Mechanismen, von Ideen sozusagen, die in den Menschen und natürlich in die Klinik zu bringen. Nicht? Also wie ich immer sage, vom Mechanismus dann zur Phase 1 und dann von der Phase 1 wirklich dann auch in die Translation beziehungsweise Implementierung reinzubringen. So. Und da, denke ich, sind 2 wichtige Themen, an denen wir jetzt im Augenblick ja auch arbeiten. Das eine ist, Studien zu machen, die letztendlich die Leitlinien verändern. Ja, denke ich, haben wir ja mit Vision 2 auch ganz gut jetzt mal hinbekommen. Und das andere ist, ne, Translation, aber die auch wirklich hinzubekommen. Dass man sagt, ja, wie kann ich mit einer psychotherapeutischen Methode, wie kann ich sozusagen das Outcome verändern? Wie kann ich sozusagen wirklich nachweislich die Qualität der Behandlung verbessern? Oder, ja, wie ist das mit der Prävention psychischer Erkrankungen? Wie realistisch ist das? Wo muss ich ansetzen? Was kann ich tun? Oder dann auch diese ganzen Dinge erklären und in die Breite bringen, damit Menschen sagen, ja, wenn psychische Erkrankungen gut erklärt werden und sinnvoll beforscht werden, dann ist es das DZPG, was hier steht. Und das Dritte ist, glaube ich, auch hier im Konzert zu denken. Ja, das ist ja jetzt die NUM, ja, das ist Netzwerk Universitätsmedizin, ist jetzt neu dazugekommen als wichtiger Player, ist ja jetzt auch substanziell finanziell unterstützt und entfristet. Ja, dass man sagt, komm, wo stehen eigentlich die Gesundheitszentren, ja, DZGs inklusive dem DZPG und wie passt das sozusagen in eine Landschaft herein, wo alle sagen, Mensch, wir brauchen klinische Studien, brauchen große klinische Studien, brauchen sie schnell und erfolgreich. Ich glaube, das wird auch nochmal eine Herausforderung sein. Und dann vielleicht zum Abschluss, glaube ich, das, was uns ja alle begleitet, das hat die Sprecher vor uns, Andreas Mahr-Lindenberg und Andreas Heinz, und sozusagen die Sprecher nach uns, Andreas Fallgatter bzw. Martin Walter, ist ja, dass wir eine Strukturförderung werden. Man darf ja nicht vergessen, wir sind im Augenblick noch eine Projektförderung. Und ich glaube, ganz wichtig wird sein, und daran arbeiten wir alle, dass wir die Bevölkerung, damit die Politiker überzeugen, psychische Erkrankungen zu beforschen, ist eine lebenslange, eine Aufgabe, die eben nicht nach 12 oder 16 Jahren endet, sondern immer weitergehen kann. Doch, das sind so Hotspots, würde ich mal sagen.
Und du hast ja zwei Aspekte noch eingebracht. Also der eine, das ist der gesetzte, wo wir sozusagen als 6 Zentren über Deutschland Aufgaben haben, die auch zum Teil komplementär, zum Teil sozusagen ergänzend sind. Und ich glaube, das ist sozusagen die eine Herausforderung, wo du ja gerade als Sprecher gefordert bist. Und das andere hast du, glaube ich, auch kurz angeteasert und ist ja auch wichtig. Wie kann das DZPG als eines der wiederum 6 oder 7 dann anderen Zentren sozusagen mit den anderen Gesundheitszentren vor Ort, aber natürlich auch im Netz so interagieren, dass man nicht nur in seiner eigenen Säule unterwegs ist.
Ja, absolut. Na gut, also was du angesprochen hast, die 6 Zentren, ja, also Tübingen, Berlin, München, Bochum, dann Halle, Jena, Magdeburg und Gott, Berlin. Berlin. Und ich wollte eigentlich so anfangen, aber gut, ja. Und die sind ja, wie du richtig sagst, die haben ja alle ihre Schwerpunkte. Ne? Also wenn du gerade Berlin nennst, also die ganze PPI-Bewegung, wenn man sozusagen bei euch, also sprich in Tübingen, nimmt ihr sehr elegant das Thema Add-on-Therapien, Stimulationsverfahren, ja, einfach in den Vordergrund und damit auch sozusagen einfach ein klares Motto. Ja, also bei uns war es dann, also wir haben uns beworben mit Precision Mental Health Prime war unsere. Ja. Das heißt, jeder Standort hat, glaube ich, rausgearbeitet, ja, was ist es? Aber es gab ja diese schöne Vernetzungsphase, wo die 6 Zentren miteinander, und da haben wir, glaube ich, ein gutes gemeinsames Konzept entwickelt. Ja, und das muss jetzt weiter verfeinert werden und tragen, damit man dann sagt, okay, was machen wir eigentlich nach 2030? Wir sind ja bis September 30 verlängert. Ne? Was ist die Perspektive? Das ist das eine. Das andere ist, was du ja auch gesagt hast, und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es gibt halt 6 etablierte Gesundheitszentren und die existieren seit 10+ Jahren. Und jetzt gibt's 2 Neulinge. Das ist das Deutsche Zentrum für Kinder- und Jugendlichengesundheit und wir. Also zum einen, wie passen wir da rein? Ich glaube, das haben wir gezeigt in den letzten 2,5 Jahren, dass wir sehr gut reinpassen. Das kann man bei den DZG-Tagen und so weiter sehen, wo man sieht, wir sind mittlerweile Teil der Familie. Aber, und das wird ganz wichtig sein, ich glaube, klar zu machen, dass ohne die deutschen Gesundheitszentren inklusive des DZPGs eine innovative translationale Forschung nicht denkbar ist. Warum? Das NUM ist und wird wichtig sein, um große klinische Studien zu machen, aber dann eher Phase 2b und 3. Ja? Aber wenn man mal überlegt, wer ist es, der die innovativen, kreativen Studien entwickelt, die Mechanismen dafür vorhält? Ja, das ist im Endeffekt, das sind die deutschen Gesundheitszentren. Und warum braucht es die? Weil die Universitäten selber in der Vergangenheit, die haben so ihr Ding gemacht. Aber ich glaube, diese Netze haben nochmal eine besondere Stärke. Da sind, kann man ja vielleicht auch sagen, wirklich zu dem Zeitpunkt die Besten zusammengesetzt worden, zusammengestellt worden. Und ich finde, das bringt einen enormen Mehrwert. Also wenn ich hier den Standort betrachte, also selbst Kritiker dieser DZPG-Idee sagen heute, Wahnsinn, ja, wir treffen uns einmal im Monat, wir hören, was ihr alles macht, wir werden gezwungen zur Vernetzung in Visions. Ja, und das hat eine ganz andere Atmosphäre kreiert, aber natürlich auch den psychischen Erkrankungen und der Erforschung einen ganz anderen Stellenwert. Und genau das Feedback kriegen wir ja national, dass man sagt, ach Mensch, wussten wir ja gar nicht, wussten auch gar nicht, was da so alles läuft. Ja, und ich sag mal, was auch alles möglich ist. Also insofern würde ich mal sagen, ist das DZPG aus meiner Sicht wirklich eine besondere Möglichkeit, Forschung, aber natürlich auch Verbesserung, translationale Forschung in diesem Sinne sichtbar zu machen und deren Notwendigkeit auch klar zu machen.
Jetzt sind wir an einem schönen Punkt angelangt, Peter, weil das nächste größere Treffen ja bei euch in München sein wird. Und vielleicht möchtest du den Ball einfach auch nochmal fangen und dafür auch nochmal werben in unserer Community.
Ja, ja, sehr gerne, sehr gerne. Also ich empfinde das auch wiederum als eine Auszeichnung. Gut, das ist zwar rotierend, aber trotzdem, ja, dass wir in diesem Jahr vom 9., 10., 11. September das Jahrestreffen in München ausrichten können. Und wir haben natürlich geguckt, zum einen neue Instrumente mitzubringen, um Wissen nochmal anders zu präsentieren. Also ein Beispiel ist, es wird Symposia geben zu den drei Domänen und letztendlich zu dem Leuchtturm Früherkennung und Frühintervention. Was sind die drei Domänen? Drei Domänen sind einfach Risikofaktoren. Das zweite ist Add-on-Therapien, ja, wo ihr drin seid. Und das dritte ist sozusagen Implementierung, ja, so, um es einfach zu sagen. Und da haben wir gesagt, bitte schickt uns Beiträge zu den Themen, aber nicht ganze Symposien. Und das Schöne ist, wir haben, ich sage mal, 40 Beiträge gekriegt und haben das also sehr schön zu 4 Symposien zusammenbringen können, wo aus jedem Standort sozusagen, ich sage das jetzt mal, etwas repräsentiert ist. Und das ist, finde ich, auch ganz wichtig unter der Idee, wir machen gemeinsam etwas. Ja? Was Silvia mitgebracht hat in Bochum, sind die Werkstattgespräche, die ich sehr wichtig finde, zu Themen, die in Entwicklung sind. Wir werden die bekannten großen Poster, wir haben enorme Zahl an Postern zugeschickt bekommen, auch am Standort. Also jeder kann 20 aufhängen. Wir haben fast 50 bekommen, jetzt in München, Augsburg. Haben dann auch in einem kompetitiven Effort versucht, die Besten rauszunehmen. Ja, und dann vielleicht ein anderes, es wird ein Game Jam, so ist es zumindest geplant, wo nochmal die Interaktion zwischen Startups und uns, denn die Startups suchen Profis und wir suchen natürlich die Nähe zum nächsten Schritt, ja, letztendlich zur Ausgründung und so weiter. Das ist in Planung, um im Endeffekt natürlich die Lust am Wissensaustausch, an der Wissensgenerierung und so weiter, dem auch einen Raum zu geben. Also das ist so inhaltlich, ja. Und vielleicht ein kleines Schmankerl, wir werden einen schönen Abend im Deutschen Museum haben mit einer kleinen Fete im Anschluss. Und ich glaube, das ist einfach schön, dass wir uns ja so präsentieren dürfen.
Das klingt super und ich glaube, das ist auch wirklich ein wichtiger nächster Knotenpunkt für die DZPG-Community. Peter, es hat Spaß gemacht, mit dir zusammen zu sprechen über deine Vergangenheit, aber auch über deine, aber auch unsere Zukunft an der Stelle. Und von daher danke ich dir erstmal für das Gespräch heute und noch ein schönes Wochenende. Tschüss, vielen Dank.
Ich bedanke mich bei dir für dieses angenehme Interview und auch ich wünsche dir sozusagen oder ich wünsche uns eine gute weitere Entwicklung unseres DZPGs und wünsche uns jetzt kurzfristiger ein schönes Wochenende. Tschüss, lieber Stefan.